Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du immer wieder zu uns redest, durch Menschen, durch dein Wort. Gib uns offene Ohren für dich. Gib, dass wir uns auf dich konzentrieren können heute Morgen und dass du heute zu uns reden kannst, uns ganz neu berufen kannst, durch das, was wir singen, durch das, was wir hören. Sei du jetzt in unserer Mitte, spürbar anwesend, Herr. Amen. Ja, die Katharina hatte es ja schon gesagt, das Thema heute, wie erkenne ich meine Berufung? Berufung kommt von Rufen. Da ruft jemand. Wer ruft? Gott ruft uns in seinen Dienst. Übrigens, das deutsche Wort Beruf hat schon auch was mit Berufung zu tun. Ja, es gibt Menschen, für die ist der Beruf Berufung, aber für viele ist es einfach auch nur ein Job, um Geld zu verdienen. Und das Thema meiner Predigt ist heute einmal, dass Gott uns beruft, wozu er uns denn beruft und wie ich das erkennen kann. Dieses Bild ist 1000 Jahre alt und es zeigt die Aussendung der Jünger durch Jesus. Er hat sie berufen, in die Welt zu gehen und das Evangelium bekannt zu machen. Dieses Bild kennen die meisten von euch. Es ist so eins meiner Lieblingsbilder. Und ich zeige es deshalb, weil für mich diese Geschichte vom verlorenen Sohn, auch dieses Bild, so ein bisschen das Brennglas ist, die Zusammenfassung des Evangeliums. Und es sich lohnt, immer wieder über diese Geschichte nachzudenken, auch einmal in allen drei Personen sich wiederzufinden. Wir sind wie der verlorene Sohn, der einfach auch immer wieder nur sich in Gottes Arme werfen kann und sagen kann, ich habe eigentlich nicht viel zu bringen. Es ist wichtig, dass wir nicht verbittern wie der ältere Sohn, der denkt, na ja, der Vater liebt den Kleinen doch mehr als mich. Aber letztlich ist unsere Berufung als Christen von uns allen, dass wir werden wie der Vater, dass wir dem Vater ähnlicher werden. Er ist hier in Gelb gezeichnet, in Gold, sozusagen die strahlende Sonne. Gott ist Liebe. Und wenn wir mit ihm zu tun haben, dann färbt das ab. Und wir sollen zu Menschen werden, die liebevoll mit anderen umgehen, die Liebe in diese Welt hineintragen, Licht in diese Welt hineintragen. Das ist die Berufung eines jeden Christen. Unsere allgemeine Berufung kann man auch damit beschreiben, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Er ist das Mensch gewordene Wort Gottes, Gott in Menschengestalt. In ihm zeigt sich Gott uns ganz neu. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Und deswegen lohnt es sich immer wieder auch zu meditieren, wie ist Jesus? Die Evangelien zu lesen, zu studieren, wie ist Jesus? Wie hat er gelebt? Wie hat er geheilt? Wie hat er mit Menschen gesprochen und geredet? Wenn ich wissen will, was meine Berufung ist, dann muss ich Jesus anschauen, um ihn ähnlicher zu werden. Heute geht es aber auch um das Thema, was ist meine ganz spezielle Berufung, wie erkenne ich die? Und dazu möchte ich euch entführen nach Antiochia. Der Text steht in Apostelgeschichte 13. Die Apostelgeschichte berichtet ja von den Ereignissen der ersten Christen, als Jesus nicht mehr bei ihnen war. Und in Apostelgeschichte 13 werden die ersten beiden Jünger ausgesandt zur Weltmission. Die Geschichte spielt in Antiochia. Antiochia, heute Antakya, liegt nördlich von Libanon, noch in der Türkei, aber an der Grenze zu Libanon am Mittelmeer. Es war damals das Rom des Ostens, die größte Stadt im Osten. Und es war auch der erste Ort, wo die Menschen Christen, die Christen Christen genannt wurden. Und wo eine größere Gemeinde an Judenchristen entstand, an griechischen, an Heidenchristen entstand. Also wo zum ersten Mal sich eine heidenchristliche Gemeinde bildete, die nicht aus Juden bestand, im Gegensatz zum Beispiel zu den Gemeinden in Jerusalem und Umgebung. Ich lese uns den Text mal vor, nach der guten Nachricht. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Dies ist die Berufung von Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise. Und leider schreibt Lukas hier nicht, wie denn der Heilige Geist genau zu ihnen geredet hat. Schade, ich hätte mir gewünscht, Lukas, dass du das ein bisschen genauer beschreibst. Ja, wie ist euch das denn klar geworden? Aber vielleicht kann man das schon so ein bisschen sehen. Sie haben zusammen gebetet. Sie haben sich Zeit genommen, mit Gott zu reden. Sie haben gefastet, um das Gebet auch zu verstärken, um ganz konzentriert zu sein. Beim Fasten steigt die Konzentrationsfähigkeit. Und dann sagt es der Heilige Geist hier einer Gruppe von Menschen. Manchmal spricht er zu uns, aber wenn dann andere ganz anders reden, dann ist Vorsicht geboten. Hier ist es so, dass es eine Gruppe ist, die denen klar wird: Paulus und Barnabas, die sollen wir losschicken, die sollen woanders hingehen und das Evangelium verkündigen. Und dann haben sie nochmal eine Zeit des Fastens und Betens, um wirklich ganz Klarheit zu kriegen. Ja, wir machen jetzt einen Sprung zur Apostelgeschichte Kapitel 16. Die erste Missionsreise war schon fertig und jetzt bricht Paulus mit jemand anders, mit Silas, zur zweiten Missionsreise auf. Kapitel 16 ab Vers 6. Und sie ziehen durch die heutige Türkei. Danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien. Denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkündigen. Als sie westwärts ziehend an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas, an die Mittelmeerküste, das frühere Troja. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn: Komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Es scheint so, als würden sie erst ein bisschen ziellos durch die heutige Türkei ziehen, ja? Da wollen sie hin, ach nee, das ist nichts, da wollen sie hin. Und es ist wieder so, zweimal sagt der Heilige Geist, nee, da sollt ihr nicht hingehen. Und leider hat der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, das nicht aufgeschrieben, wie ihnen das klar geworden ist. Das ist eine Karte von der Gegend, hier nördlich von Israel, von Libanon, liegt Antiochia. Da sind sie losgezogen, die Türkei, und hier rumgeirrt, da bei Ankara und so weiter. Und schließlich sind sie hier, ich habe das rot markiert, Troas. In Troas gelandet, dem früheren Troja. Müssen doch etwas frustriert gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Ja, eigentlich wollten sie missionieren und so, und überall haben sie gemerkt, dass hier ist es nicht, das geht hier nicht. Also der Frust war groß. Und dann hat Paulus eine Vision. Und schließlich ziehen sie dann rüber übers Mittelmeer nach Europa. Und hier ist Neapolis und Philippi, davon wird gleich noch die Rede sein. Es ist die erste Mission in Europa. Türkei gehört ja noch zu Asien. Also zweimal steht da, der Heilige Geist ließ es nicht zu. Manchmal redet Gott auch durch Intuition, denke ich. Ja, dass man einfach spürt, nee, das ist jetzt nicht dran. Oder dass man merkt, eine Sache läuft nicht. Ich hatte mir das ganz gut vorgestellt, aber das kommt nicht an, macht keiner mit und so. Wir wissen nicht, wie Gottes Geist hier zu ihnen gesprochen hat. Aber ich denke schon, dass Paulus da einfach auch ein sehr sensibler Mensch war und einfach auch das gespürt hat. Nein, hier ist es nicht dran. Sie ziehen also zu Fuß, ja, kilometerweit durch die Türkei, laufen durch die gesamte Türkei, aber haben nicht den Eindruck, dass sie da jetzt irgendwie eine Gemeinde gründen sollen. Und dann hat Paulus diese Vision. Es ist nicht ein Traum. Es ist eine Vision, ein Gesicht, heißt es wörtlich. Wahrscheinlich hat Paulus dort in Troas erstmal auch frustriert sich zurückgezogen und gebetet und die Nähe zu Gott gesucht und gesagt, Mensch Herr, jetzt hast du uns losgeschickt, wir sollen gehen, aber wir wissen nicht wohin, wo sollen wir denn hin? Und plötzlich hat er diese Vision. Er sieht einen Mann aus Mazedonien. Mazedonien ist Nordgriechenland. Der muss so eine typische Tracht getragen haben. Ja, die Mazedonier müssen irgendwie typisch ausgesehen haben. Er sieht einen Mann aus Mazedonien und der sagt zu ihm, komm doch herüber und hilf uns. Und Paulus muss das klar erkannt haben. Der sieht anders aus, als die Leute hier angezogen sind. Der sieht so aus, wie die Mazedonier aussehen. Da müssen wir hin. Und dann heißt es, darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Plötzlich sozusagen diese Klarheit. Gott hat geredet, hat zu ihnen gesprochen. Das gibt es, dass Gott ganz deutlich so eine Vision redet, aber es ist selten. Ich wünschte mir manchmal, dass er mehr so uns das auch konkret sagen würde im Alltag. Und manchmal bin ich auch sehr traurig, dass er im Alltag so wenig deutlich uns sagt, wo er uns eigentlich hinhaben möchte. Übrigens, den Lesern, die ein bisschen genau mitgelesen haben, ist vielleicht aufgefallen, plötzlich steht hier wir. Ja, erst also sie zogen, plötzlich steht hier wir. Der Lukas hat diese Geschichte geschrieben und man meint, er ist dann in Troas zu den beiden dazugestoßen und ist dann mitgereist. Ja, ab da spricht er nur noch von wir. Wir sind unterwegs. Dieses Bild habe ich auch schon mal gezeigt, das kennen einige von euch. Schaut mal erst auf das Bild, den Text könnt ihr später lesen. Dieses Bild ist auch von Sieger Köder, einem katholischen Priester. Es zeigt die Verklärung Jesu. Jesus ist auf einem Berg mit seinen drei Lieblingsjüngern und dort begegnet er Mose und Elia und ist in einem ganz lichten Gewand. Die Jünger sind völlig verzückt und haben diese Vision. Sie sehen ihren Herrn, der sonst ganz normal aussieht, plötzlich in ganz veränderter Lichtgestalt. Die Frage ist ja, wie überwinden wir diese Trennung zwischen der irdischen Welt und der himmlischen Welt? Ja, wie kriegen wir einen Draht dazu, dass wir mitkriegen, was Gott will? Und der Maler hat hier, finde ich, wunderbar einen dicken Strich gemalt. Ja. Das ist das, was wir täglich erleben im Alltag. Ja. Da ist eine Trennung zwischen dem, was so auf der Erde passiert an normalen Dingen und dem, was im Himmel passiert, dem, was göttlich ist. Wie überwinden wir diese Trennung? Das ist die große Frage. Wie können wir ein Gespür dafür kriegen, was Gott will? Wie können wir Gottes Stimme hören und wahrnehmen? Und da gibt es ganz verschiedene Wege und ich habe das hier mal aufgeschrieben. Der erste Punkt ist in der Stille. Wir werden heute alle zugedröhnt von Radio, Fernsehen, Handy, YouTube-Videos, Instagram und sonst etwas. Wie wollen wir da noch die Stimme Gottes hören? Ja, wenn wir nur noch von außen irgendwie sozusagen mit einem Dauerrauschen belärmt werden. Wenn wir Gott vernehmen wollen, Gott hören wollen, dann solltest du die Stille suchen. Einfach mal zu Hause dich zurückziehen, Stille suchen. Ich habe extra einen Stuhl mir in meinem Zimmer hingetan, auf dem sitze ich nur, wenn ich mit Gott reden möchte. Das ist sozusagen mein Andachtstuhl. Sobald ich da sitze, bin ich gleich etwas ruhiger. Am Schreibtisch liegen Sachen rum, die ich abarbeiten soll, aber auf diesem Stuhl, da suche ich die Nähe Gottes. Da ist auch ein kleiner Tisch davor noch mit einem Kreuz und einem Bild, einer Kerze. Also zieh dich zurück, suche einen Ort der Stille, wo du überhaupt mal Gott zuhören kannst. Ja, es kann sein, dass es einen Gedanke gibt, der dich nicht loslässt. Das kann auch ein menschlicher Gedanke sein. Manchmal ist es nicht so eindeutig. Ja? Aber wenn es einen Gedanke gibt, der dich nicht loslässt, Mensch, ich müsste denjenigen mal anrufen oder mal hingehen, dann mach das. Manchmal führt Gott durch so eine Intuition, dass man einfach plötzlich merkt, Mensch, ja, zu dem muss ich jetzt mal hin. Da muss ich mal Kontakt aufnehmen oder das muss ich jetzt mal machen. Dieses Buch muss ich jetzt mal lesen. Geh deiner Intuition nach, wenn so ein Gedanke immer wieder kommt. Gott redet zu uns in seinem Wort. Am Anfang war das Wort, heißt es, Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Das Wort wurde Mensch. Und die Bibel zeigt uns, wer Jesus ist. Wenn wir wissen wollen, was Gott möchte, was Gott will von uns, dann müssen wir seine Worte lesen. Und wir müssen sie in unserem Herzen bewegen. Ihr kennt das, in der Weihnachtsgeschichte kommt das immer vor. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Das ist wichtig. Wenn dich ein Wort trifft, ein Bibelwort, ein Psalm, ein Evangeliumstext, dann leb mit diesem Text mal eine Weile. Und manchmal sagt man auch so, geh mit diesem Wort schwanger. Ja, also leb mit diesem Text, lass dich bewegen durch dieses Wort. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man einen Spaziergang macht, einfach mal so ein Bibelwort beim Ein- und Ausatmen zu sagen, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, um so ein Wort zu bewegen. Er redet zu uns durch sein Wort. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder in der Bibel lesen, um zu erfahren, was Gott von uns will. Und die Bibel hat ein Zentrum, das ist das Wort Gottes, das menschgewordene Gott Jesus Christus, die Person Jesu. Gott redet zu uns durch Jesus Christus. Wir sollen ihm ähnlicher werden als Christen. Darum müssen wir uns immer wieder in den Evangelien anschauen, wie ist dieser Jesus, den ich liebe? Wie ist er? Wie hat er gelebt? Wie hat er zu Menschen geredet? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Auch das in meinem Herzen zu bewegen. Wer ist Jesus eigentlich? Er ist manchmal sehr fremd, wenn wir von ihm lesen. Und dann auch wieder sehr nah. Ignatius von Loyola war der Gründer des Jesuitenordens. Ist ein kontemplativer, ein meditativer Orden, die sehr stark auch Schweigen und Anbetung pflegen. Und er hat festgelegt, dass alle, die dort Mönch werden, zu Anfang 4 Wochen lang die großen Exerzitien machen müssen. Exerzitien heißt Übungen. 4 Wochen lang schweigen und Christus betrachten. Die Stationen seines Lebens, sein Leben, sein Leiden, sein Auferstehen und das immer auf uns beziehen. Was will er mir sagen? 4 Wochen lang, das gehört für Jesuiten dazu, die großen Exerzitien. Also, nimm dir Zeit, Jesus anzuschauen. Es gibt diesen Film The Chosen. Also das ist auch ein Weg, dass man nur einen Film sieht über Jesus. Aber letztlich muss man doch in sein Wort gucken. Gott spricht zu uns durch andere Menschen. Das war bei dieser ersten Geschichte so in Antiochia, ja, dass einer Gruppe von Menschen klar wurde, Mensch, Paulus und Barnabas müssen wir ausschicken, wegschicken, aussenden. Wenn du wissen willst, was Gott will, dann besprich dich mit Menschen, zu denen du Vertrauen hast. Und es kann sein, dass sich da dann sozusagen auch neue Aspekte ergeben. Und dass vielleicht auch dann der Eindruck da ist, Mensch, das hast du dir selber eingebildet oder das kann doch nicht von Gott sein. Besprich dich mit anderen Menschen. Dann ist eine Fragung, was ist meine Begabung? Es ist gut, wenn man Christ ist, auch mal so einen Gabentest zu machen, mal zu überlegen, was kann ich eigentlich? Was kann ich gut, was kann ich schlecht? Gott wird dich nicht in eine Arbeit berufen, die du gar nicht kannst. Er wird schon gucken, dass du das tust, wozu du begabt bist. Und da ist es gut, das zu überlegen, was sind meine Begabungen? Was hat Gott mir an Gaben, an Geschenke gemacht? Da kommt das Wort ja her, Begabung. Wo will er mich hinhaben? Und ganz unten, das kann man kaum noch sehen, durch Fügungen. Manchmal fügen sich Dinge so, dass einfach klar wird, das will Gott jetzt von mir. Also wenn du eine junge Mutter bist und 3 junge Kinder hast, dann wird Gott wahrscheinlich nicht sagen, geh jetzt auf Missionsreise und lass die Kinder zurück. Das wäre ein großer Ausnahmefall. Sondern dann wird er schon sagen, jetzt investier deine Liebe in deine Kinder. Wenn du einen pflegebedürftigen Ehepartner hast, der deine Hilfe braucht, dann wird Gott sehr wahrscheinlich doch sagen, du, jetzt ist mal dran, dass du dich um deinen Ehepartner kümmerst. Also, was ist gerade so dran? Das fügt sich manchmal von selbst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte nicht so einen guten Notendurchschnitt, 2,2. Damit hätte man normalerweise nicht Medizin studieren können. Und ich habe dann noch so einen Test machen müssen und so. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Mensch Gott, wenn du willst, dass ich das studieren soll, wenn du mich da hinberufst in diesem Beruf, dann musst du auch schon möglich machen, dass ich studieren kann. Und für mich war es ein großes Wunder, dass ich dann einen Studienplatz bekam. Fügungen. Ja, wie hören wir Gottes Stimme? In der Stille, durch einen Gedanken, der uns nicht loslässt, in seinem Wort, wenn wir das lesen, in der Person Jesu, durch andere Menschen, durch meine Begabung und durch Fügungen. Leider nur selten gibt es so das große Berufungserlebnis, wie wir das zum Beispiel bei Mose in der Bibel nachlesen können. Er war ja geflüchtet aus Ägypten, war Asylant im Lande Midian. Als Königssohn war er plötzlich nur Hirte jahrelang und hatte da so eine Schafherde. Und dann sah er plötzlich diesen brennenden Dornbusch. Und da sprach Gott zu ihm aus dem Dornbusch. Und er hat ganz klar die Stimme Gottes gehört. Gott sagt, ja, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich sehe, dass die Sklaven sind und dass da was passieren muss. Und du bist berufen, mein Volk in die Freiheit zu führen. Und ihr seht, der Maler, auch wieder Sieger Köder, ihr merkt schon, ist mein Lieblingsmaler, er hat hier schon auch den gekreuzigten Christus gezeichnet. Ja? Berufung heißt auch Leiden. Ja? War kein einfacher Weg für Mose. Und hier sind so 2 Hände. Ich deute das so, Mose hat ja erstmal gesagt, du Gott, ich kann das gar nicht. Also mach das ohne mich. Ich schaffe das nicht. Das kann auch passieren, dass man eine Berufung erfährt, aber doch bei den meisten Propheten und so ist immer, dass sie sagen, nee, also ohne mich, ich kann das nicht. Eine besondere Vision. Ja, ich sehe gerade, meine Zeit ist schon praktisch fast abgelaufen, aber jetzt muss ich euch doch noch eine Sache erzählen. Ich hatte so eine besondere Vision. Genau am 12.12.25, also vor 7 Wochen. Wer mich kennt, weiß, einmal im Jahr gehe ich ins Kloster in Neuburg bei den Maria-Wart-Schwestern und schweige. 4 Tage hatte ich Zeit am 3. Adventswochenende. Und die Schwester, die mich betreute, sagte, du, wir haben eine neue Ikone in der Unterkirche und da kannst du einfach mal schweigen und dir das ansehen, was Gott zu dir sagt. Und abends habe ich mir immer viel Zeit genommen, bis in die Nacht, um zu beten und zu schweigen. Und da saß ich jetzt vor dieser Ikone und der aufgeschlagenen Bibel. Und nun muss man wissen, ich habe so einen Andachts-Adventskalender gehabt. Der ist zwar von einem alten Jahr, aber es war der 12. Dezember und an diesem Tag war nun auch der Spruch, schweige und höre. Da saß ich, da habe das gelesen, gesagt, ja, jetzt möchte ich einfach auch mal hören, Herr, was ist dran? Und dieser kleine Text da unten, bisschen größer. Vielleicht geht dir in der Mitte der Nacht ein Licht auf. Vielleicht ahnst du plötzlich, dass Friede auf Erden denkbar ist. Vielleicht erfährst du schmerzhaft, dass du Altes zurücklassen musst. Vielleicht spürst du, dass sich etwas verändern wird. Vielleicht wirst du aufgefordert, aufzustehen und aufzubrechen. Schweige und höre, sammle Kräfte und brich auf, damit du den Ort findest, wo neues Leben möglich ist. Ja, diesen Text hatte ich da gelesen und dann habe ich mir diese Ikone angeschaut, die eine Schwester gemalt hatte aus der Gemeinschaft, saß da und plötzlich, ich habe ihm in die Augen geschaut, mit einmal hat Jesus zu mir geredet. Leute, das war etwas ganz Besonderes. Ich bin jetzt 66 Jahre alt, das habe ich so noch nie erlebt. Ich habe dann auch genau aufs Bild geguckt, also der Mund hat sich nicht bewegt und die Stimme war jetzt auch nicht laut im Raum, aber ich habe ihn ganz klar gehört und ich war 1-2 Stunden lang mit ihm im Gespräch. Und nun muss man wissen, ich war etwas frustriert dorthin gekommen, ich gehe bald in Rente. Ich habe so das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt hört alles auf und ich gehöre sowieso so ein bisschen zum alten Eisen. Und was ist jetzt eigentlich dran, Herr? Was ist deine Berufung für mich? Und da hat er mich dann erstmal beschimpft und hat dann gesagt, Max, jetzt hör mal, seit 30 Jahren fragst du, was ist meine Berufung? Und dabei ist dir das doch ganz klar. Was ist deine Berufung? Und jetzt muss ich ein kleines bisschen abzweigen. Seit 30 Jahren weiß ich das. Ich soll den größten Menschenversuch der Weltgeschichte bekannt machen. Das kann ich euch jetzt nur andeuten hier. Wen es interessiert, der kann das nachlesen auf meiner Homepage www.appetitologie mit 2p geschrieben. Mich bewegt seit vielen Jahrzehnten, dass die Ernährungslage der Menschen immer schlechter wird. Von Jahr zu Jahr, dass die Menschen immer kränklicher werden, immer schlapper, immer degenerierter. Ich möchte das rausschreien, aber ich weiß nicht wie. Seit 30 Jahren bewegt mich das und ich fühle mich dazu berufen. Und jetzt sagte Jesus, jetzt mach endlich den größten Menschenversuch der Weltgeschichte bekannt. Menschen werden durch industriell verarbeitete Nahrungsmittel immer kränker. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, warum machst du das nicht? Seit 30 Jahren sage ich dir das und du machst nichts. Okay, ich habe meine Homepage gemacht, aber halte auch mal ein paar Vorträge. Aber im Grunde genommen habe ich nicht viel gemacht. Und ich habe mich geschämt. Ich konnte ihn gar nicht ansehen. Ich habe nach unten geguckt und habe dann gesagt, Herr, du kennst mich doch und weißt, ich kann mit dem Internet nicht groß umgehen. Auch mit dem Computer nicht. Ich schaffe das nicht. So ähnlich wie Mose. Ja, ich kann das nicht. Du musst mir da Leute zur Seite stellen. Ich kann das so nicht. Alleine habe mich da mit Händen und Füßen gewehrt. Und er hat gesagt, du wirst schon Leute bekommen, die dich unterstützen. Und dann habe ich gesagt, ja, und soll ich denn jetzt, also sagte, sei nicht traurig, dass du jetzt in Rente gehst. Du hast dich um einzelne Menschen gekümmert, du hast jetzt einen neuen Auftrag. Du sollst jetzt schauen, dass insgesamt die Menschheit sich gesünder ernährt. Und dann habe ich noch gesagt, Mensch, soll ich denn gar nicht mehr Urlaub machen oder so, was ich auf dem Jakobsweg weiter wandern? Kannst du gerne machen, hat er gesagt. Aber es soll nicht die Hauptsache sein. Ja, und missionarisch in der Gemeinde aktiv sein und so, das mache ich doch auch. Ja, kannst du auch machen. Aber das ist nicht dein Hauptauftrag, Max. Du sollst den größten Menschenversuch der Weltgeschichte bekannt machen. Ja, das ging so ein, zwei Stunden. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Jesus, ich bin jetzt einfach müde und fertig. Ich bin ja noch 2 Tage da. Lass uns morgen weiterreden. Hätte ich mal nicht machen sollen. Ja, nächsten Abend saß ich wieder da. Schweigen, war nichts. Danach der Abend auch. Aber diese eine Begegnung war für mich unglaublich faszinierend und hilfreich. Ich habe einen neuen Auftrag gespürt, eine neue Sendung. Ich weiß jetzt, was ich tun soll als Rentner, auch wenn es ein ganz schwerer Weg wird. Und ja, ich habe keine Angst mehr vor der Rente. Dann hatte ich ihn noch gefragt, Mensch Jesus, also wo soll ich anfangen? Ja, wie soll ich das schaffen? Und da sagt er, fang klein an. Und da lag, wie ihr vielleicht gesehen habt, hier unten die Bibel mit diesem Bild, auch von Sieger Köder. Es ist ein Ros entsprungen, ein Reis aus der Wurzel Isai. Das kam mir dann in den Blick, hat er mir gezeigt, fang klein an. Max, Mut zu kleinen Anfängen. Wenn Gott dich beruft zu einem großen Auftrag, dann hab den Mut, das ganz klein in die Tat umzusetzen. Und das muss ich euch jetzt doch noch erzählen. Wie ging denn das Ganze weiter mit Paulus und Silas? Sie fahren jetzt nach Philippi. Von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis, die Hafenstadt. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Paulus hatte diese große Vision, ja, komm herüber und hilf uns. Und dann fahren sie dahin und was ist? Am Hafen keine Fahnen gezogen, kein Begrüßungskomitee. Überhaupt keiner nimmt eigentlich Notiz von ihnen. Sie kommen da in eine fremde Stadt. Ja, sind wir hier richtig? Vielleicht gehen wir doch ein bisschen landeinwärts. Und auch in Philippi schauen sie sich um. Paulus ist immer zuerst in eine Synagoge gegangen, hat dort gepredigt und hat geguckt, sind da interessierte Leute. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Ja, sie sind da rumgeirrt durch die Stadt, haben geguckt. Nee, also vielleicht sind wir wirklich falsch hier. Synagoge gibt's nicht. Da haben sie gedacht, na okay, warten wir mal ab am Sabbat. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Also sie haben gedacht, ja, Juden müssen vor dem Gebet sich ja immer reinigen, rituelle Waschungen durchführen. Also gehen wir mal an den Fluss, da treffen sich die Juden vielleicht. Und siehe da, es waren auch ein paar da, aber nur Frauen. Jetzt muss man wissen, das Judentum ist ja eigentlich eine Männerreligion. Für eine Synagogengemeinde braucht man 10 erwachsene Männer. Nur dann darf man sich Synagogengemeinde nennen. Und die gab es nicht. Also es war offiziell gar keine Synagogengemeinde, waren nur ein paar Frauen. Mit anderen Worten, sei nicht enttäuscht, wenn plötzlich mit einmal so viele Steine dir in den Weg gelegt werden. Moment. Folge deiner Berufung, deiner Vision. Hab Mut zu kleinen Schritten, auch wenn der Weg erstmal steinig ist. Wenn erstmal gar nicht klar ist, ist das jetzt wirklich Gottes Weg. Ja? Wie war es bei Paulus und Silas? Da war eine Frau da. Die hieß Lydia. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Eine Frau war da und die hat sich bekehrt, die ist Christin geworden, Die war schon so ein bisschen religiös, hat sich da zur jüdischen Gemeinde gehalten, aber sie konnte natürlich nie wirklich Mitglied werden, nie Jüdin werden. Sie hat gespürt, da ist was dran, hat sich bekehrt, ihr ganze Hausgemeinschaft. Und die hat die sogar eingeladen. Sie durften dann da wohnen und dann weiterhin in Philippi missionieren. Und man muss wissen, die Geschichte ging ja so weiter, Philippi war absolut die Lieblingsgemeinde von Paulus. Wenn man die Briefe liest, es gibt keine Gemeinde, wo er so begeistert schreibt wie in Philippi. Vielleicht liegt es auch an dieser Frau, dieser Lydia, der Purpurhändlerin, die ja zunächst scheinbar die Gemeindeleiterin war, dass er die Gemeinde so liebte, dass die so besonders gut und freundlich war. Sprich, nach einer gewissen Zeit der Frustration plötzlich öffnen sich Türen und da entsteht die erste Gemeinde auf europäischem Boden, die erste Kirche auf europäischem Boden. Genau, Gott lässt Frucht wachsen. Deshalb nicht frustrieren lassen, groß denken, trotzdem Mut zu kleinen Schritten haben, das ferne Ziel sehen. Er führte mich hinaus ins Weite. Komme zum Schluss. Wozu werden Menschen berufen? Berufen zum Beispiel, um das Evangelium zu verkündigen, so wie Paulus und Silas. Das ist eine alte Karte von 1900. Die schwarzen Gebiete, das waren alles Heiden. Ja, ganz Afrika war heidnisch, steht da Heiden. Heute sind es alles Christen. Berufen, die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Und Christen haben aus diesem Grund die Bahnhofsmission gegründet und Krankenhäuser gebaut und Pflegeheime und sich um die Sklaven, für die Sklavenbefreiung engagiert. Oder wie Mutter Teresa in den Slums von Kalkutta einfach herrenlose Kinder aufgesucht und ihnen geholfen. Und eine dritte Art wäre berufen, Unrecht zu verändern. Das vergessen wir immer, dass Gott auch Menschen beruft, die politisch aktiv werden müssen. Martin Luther King war baptistischer Pastor und er hat im Grunde genommen die Bewegung ins Leben gerufen in den USA, die schließlich zur Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA geführt hat. I have a dream. Ja, berufen, Unrecht zu verändern. Letztlich geht es darum, Christus ähnlicher zu werden. Bist du bereit, dich heute neu von Christus berufen zu lassen? Oder auch in den nächsten Tagen einfach mal ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, zeig mir deine Berufung. Was willst du von mir? Und in Matthäus 25 steht dieser Text, auch dieses Bild ist, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Lass dich von ihm berufen und senden zu Menschen, die in Not sind, die Liebe brauchen, die Hilfe brauchen, die die Liebe Christi erfahren sollen. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, du liebst uns mehr, als wir uns das jemals vorstellen können. Schließt uns immer wieder in deine Arme wie den verlorenen Sohn. Heilst unsere Wunden und dann schickst du uns los, deine Liebe weiterzugeben. So bitte ich dich, Herr, zeig uns immer wieder neu deine Berufung, die sich ja auch manchmal ändern kann. Weise uns deinen Weg auf unterschiedlichen Wegen und lass uns deine Stimme hören. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, Gott hat mich in einen bestimmten Dienst gerufen, dann heb doch einfach deine Hand und streck sie Gott entgegen und sag, ja Herr, ich möchte diese Berufung annehmen, ich möchte diesen Weg gehen, auch wenn er schwer ist. Es kann eine Hilfe sein, das einfach so für sich selber deutlich zu machen. Amen.